Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des News Aktuell Podcasts. Ich bin Beatrix Thaar und heute geht es um eine Branche, die wir alle täglich brauchen, die wenigsten von uns aber wirklich kennen. Die Logistik. Dafür haben wir uns jemanden eingeladen, der sich bestens darin auskennt. Gunnar G. Burek. Gunnar ist Unternehmenssprecher und Head of Business Affairs von Timocom, einem IT-Unternehmen für den europäischen Straßengüterverkehr. Dazu aber gleich mehr. Mit Gunnar wollen wir darüber sprechen, wie man sperrige Themen wie digitale Frachtbörsen verständlich macht, warum die Logistik immer wieder mit einem Imageproblem kämpft, was es mit Phantom-Frachtführern auf sich hat und natürlich, welche Chancen die Digitalisierung für die Branche eröffnet. Lieber Gunnar, wir freuen uns sehr, dass du heute bei uns bist. Hallo.
Ja, hallo. Ich habe mich sehr über die Einladung gefreut. Dankeschön.
Und ein ebenso herzliches Willkommen und ein Hallo an meine liebe Kollegin und heutigen Co-Host Nicola Wohlert. Hallo, liebe Nico.
Hallo, ihr beiden. Ich bin wirklich, wirklich sehr gespannt, weil ich Logistik unter uns Bär immer schon ein ziemlich spannendes Thema fand. Kann aber auch daran liegen, dass ich in Hamburg lege. Und in Hamburg haben wir ja mit dem Hafen und alles, was ja drumherum ist, mit Autobahnen, auch schon immer viel mit der Logistik zu tun. Deswegen, ich freue mich ganz besonders, Gunnar.
Das stimmt. Lieber Gunnar, gucken wir erstmal kurz auf dich als Person, damit unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch ein bisschen ein Bild von dir bekommen, von unserem heutigen Gast. Deshalb ein kurzes Recap deines langen beruflichen Erfolgsweges, würde ich mal sagen. Wir haben ja recherchiert, seit sage und schreibe mehr als 30 Jahren bist du in der Logistik- und Transportbranche zu Hause. Gestartet hast du deine berufliche Karriere im Transportmanagement des Handelskonzerns GHD, das ist heute Teil von Edeka. Dann folgten weitere Stationen bei der Daimler AG in der Logistikberatung und im Key Account Management sowie als Geschäftsführer der Hasenkamp Logistik in Köln. Bevor du dann zu Timocom gewechselt bist, warst du 11 Jahre beim BME. BME, das ist der Bundesverband Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik und dort für alle Themen rund um Logistik und Supply Chain verantwortlich. Seit 2016 bist du nun bei Timocom und zwar als Company Spokesman und Head of Business Affairs. Ich hoffe, ich habe das jetzt alles korrekt wiedergegeben. Was hat dich denn damals in diese für uns ja außenstehende, doch sehr trockene, sperrige Branche gezogen?
Komischerweise habe ich genau die Logistik gar nicht als trocken und sperrig empfunden. Ich habe klassisches BWL-Studium an einer Universität in Frankfurt studiert und da gab es einen Logistikprofessor. Ich fand den erfrischend pragmatisch und gar nicht so trocken wie Controlling oder Rechnungswesen, Buchhaltung und so weiter. Und der hat mich so ein bisschen, oder nicht nur ein bisschen, der hat mich wirklich sehr stark fasziniert und in diesen Bereich auch reingezogen. Ich fand diese Vielfalt der Verkehrsträger, also Schiene, Wasser, Luft, Straße natürlich, fand ich eben viel interessanter und ich konnte das irgendwie nachvollziehen und dann habe ich das im Schwerpunkt mit Handel und Infrastrukturpolitik studiert und insofern war es für mich auch relativ klar, dass ich nach dem Studium eben in den Handel gehe und dort Logistik mache. Das hat dann auch geklappt, danach ging es dann ein bisschen woanders noch hin. Aber das war, glaube ich, während des Studiums schon eine Faszination, die mich bis heute auch nicht verlassen hat.
Bevor wir nun ausführlich zu deinem Job und den kommunikativen Herausforderungen bei der Timocom selbst kommen, lass uns mal einen kurzen Blick auf das Unternehmen, für das du arbeitest, selbst werfen. In eurem Abbinder unter euren Pressemitteilungen bei uns im Presseportal steht, dass ihr ein IT-Unternehmen für den europäischen Straßengüterverkehr seid. In eurer Pressemappe schreibt ihr, dass ihr über euren digitalen Marktplatz täglich bis zu 1 Million internationale Fracht- und Laderaumangebote gehandelt werden. Ich nehme mal an, dass außerhalb der Logistikbranche euch auch nur wenige wirklich kennen. Deshalb für alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die weder mit der Logistik noch mit dem Namen Timocom was anfangen können, hol uns doch mal ab. Was macht die Timocom eigentlich genau? Wo kommt ihr her? Und wie hat sich die Digitalisierung eurer Branche in den letzten, sagen wir mal, 25 Jahren Services und Produkte bei euch verändert?
Ja, es ist tatsächlich eine Geschichte, die wirklich sehr klein angefangen hat. Unser Inhaber, wir sind ja ein inhabergeführtes Unternehmen, der hatte vor 25 Jahren, war er selber Spediteur, kleiner Spediteur und hatte damals Verkehre in ehemaligen Jugoslawien und hat halt festgestellt, dass da auch andere aktiv sind in dieser Region, aber dass da gar nichts abgestimmt ist. Ja, und dann hat man halt untereinander angefangen, sich auszutauschen und gesagt, der eine fährt dahin, der andere dahin, kann der nicht die Tour übernehmen, dann fährt er voll hin und voll zurück und der andere andere. Und man hat also angefangen, so ein bisschen zu kooperieren. Aus dieser Kooperation sind dann halt tatsächlich damals Diskettentransporte, also Diskette mit Daten wurden in Umschläge gesteckt und hin und her geschickt.
3¼ oder 4¼ oder was war das immer für Floppies?
Ja, ich glaube, die kleineren waren schon die 3,5 Zoll, aber genau. Dann hat man eben Excel-Tabellen erstellt und hat versucht, die zu matchen und so weiter. Das ging dann aber auch nicht allzu lange, weil dann kam das Modem und dann hat man erstmals mit dem Modem Daten übertragen, aber auch das war nur eine relativ kurze Episode, weil dann kam das Internet Ende der 90er und dann war es auf erste Mal möglich, sowas in Echtzeit zu machen. Und das hat sich wirklich durchgesetzt, auch dank der großen Vertriebsaktivitäten des damaligen Chefs, der halt in der Branche gut bekannt war und alle überredet hat, hat gesagt, Mensch, komm, wir müssen doch da besser zusammenarbeiten, das ist doch für uns alle gut, weil eigentlich sind Spediteure, Frachtführer sehr starke Konkurrenten, weil sie im Grunde genommen ja alle das Gleiche anbieten. Die haben halt einen LKW und transportieren Ware. Aber diese Idee zu sagen, wir müssen uns vernetzen, da haben wir alle was davon. Und weil die Möglichkeiten über die Digitalisierung, also über das Internet beispielsweise, immer besser wurden, immer besser genutzt wurden und auch eine größere Verbreitung haben, hat sich eben heute eine Frachtenbörse oder wir sprechen über einen Marktplatz, weil eine Frachtenbörse ist eigentlich nichts anderes als ein schwarzes Brett. Man sucht sich und man findet sich. Aber das war auch der Beginn und das ist auch noch heute so. Aber es gibt eben heute auch Möglichkeiten, diesen Transportprozess, also jemand hat eine Ware, die soll transportiert werden und jemand anderes hat ein Fahrzeug und sucht eben Aufträge. Und die beiden zusammenzubringen, ist unsere Idee. Und die beiden eben nicht nur zusammenzubringen, sondern darüber hinaus auch diesen Prozess, weil es muss ja dann ein Vertrag geschlossen werden. Dann müssen die beiden sagen, wie das alles abläuft. Also wo soll der LKW hinfahren und laden? Wann soll er wo abladen und so weiter? Das heißt, da ist ja eine gewisse Kommunikation zwischen den beiden, nachdem sie sich gefunden haben, bis hin dann zur Abrechnung und auch vielleicht Kommunikation während des Transportes, dass der eine wissen will, wo ist denn jetzt meine Ware? Wann kommt sie denn an? Wir reden heute über das sogenannte ETA. Das ist diese Estimated Time of Arrival, also wann kommt der LKW wirklich an? Weil das ist ja früher immer eine Blackbox gewesen. Der ist losgefahren und auf der anderen Seite wusste auch keiner, dass er losgefahren ist, weil es ja auch gar keine Vertragsbeziehung zwischen dem Empfänger und dem Spediteur oder dem Frachtführer gab. Und insofern hat es da eben heute Möglichkeiten, wie man sowas errechnen kann, wann kommt das Fahrzeug an, wie man Statusdaten bekommt. Also das Ganze hat sich aus dieser reinen Vermittlung zwischen zwei, die sich gesucht haben, bis hin eben zur kompletten Abwicklung gewandelt. Das ist so ein bisschen die Historie und der Ablauf da von Timocom.
Was jetzt noch, glaube ich, nicht gefallen ist, ist dieses schöne Wort, das du uns auch im Vorgespräch mitgeteilt hast, der sogenannte Spotmarkt. Was ist der Spotmarkt?
Gut, der Spotmarkt ist eigentlich das Gleiche, was ich gerade beschrieben habe, nur in einer relativ kurzen Form. Also schnell muss es gehen. Manche Aufträge werden eben innerhalb von Minuten vergeben, einfach weil die Zeit entscheidend ist. Also ein Auftraggeber muss Ware von A nach B transportieren. Der ruft seinen Spediteur an und sagt, kannst du das tun? Und wenn der Spediteur jetzt sagt, du, ich rufe dich morgen zurück oder übermorgen und sag dir, ob es klappt oder nicht, dann ist es für den anderen natürlich sehr unbefriedigend, weil er schnell eine Antwort braucht. Er braucht schnell die Lösung, ja, ich kann oder ich kann nicht. Und dieser Spediteur braucht eben auch relativ schnell eine Antwort von dem Frachtführer. Also wir müssen nochmal vielleicht für die Zuschauer, die sich nicht so auskennen, die Spediteur ist gleich Transporteur, das ist nicht ganz richtig. Es ist so, dass der Auftraggeber, wir nennen den in der Regel Verlader, also das ist ein Industrie- und Handelsunternehmen, sagen wir einfach mal. Und der Spediteur ist eigentlich ein Makler, der zwischen dem Auftraggeber und dem, der den LKW hat, vermittelt oder beziehungsweise das Ganze steuert. So ein bisschen wie bei Immobilien. Da gibt es einen Käufer, da gibt es einen Verkäufer und dazwischen ist ein Makler. Und dieser Makler übernimmt gewisse Aufgaben. Er sorgt für die Transparenz, damit der Verkäufer eben sieht, wo gibt es denn überhaupt Wohnungen und so weiter. Und das ist so die Aufgabe des Spediteurs. Dass wir den Spediteur mit dem Frachtführer gleichsetzen, liegt daran, dass eben auch aus der Historie raus viele Speditionen auch selber LKWs haben. Also es wäre so, als wenn der Immobilienmakler eigene Wohnung hätte. Aber das ist ein anderes Thema. In dem Wording ist es so, wir haben den Frachtführer. Das ist der, der das Fahrzeug hat. Das kann auch eine Airline sein, das kann eine Reederei sein, das kann die Bahn sein. Ne? Die Deutsche Bahn ist ja auch nicht Spediteur, sondern die Deutsche Bahn ist der Frachtführer, weil sie am Ende die Lokomotive hat. Und deswegen sprechen wir manchmal synonym vom Spediteur als dem, der den Transport durchführt. Aber rechtlich gesehen ist das nicht, der ist der Makler. Es spielt aber auch keine Rolle. Aber diese Kombination daraus ist das, was wir auf diesem Spotmarkt ermöglichen, dass die Beteiligten sich gegenseitig in relativ kurzer Zeit finden, weil die Zeit es nicht erlaubt, da irgendwie lange Recherchen zu machen oder Ausschreibungen. Wenn ich einen langfristigen Kontrakt mache, dann mache ich eine Ausschreibung, dann frage ich, wer will alles teilnehmen. Das dauert manchmal Wochen, Monate, aber auf dem Spotmarkt muss es schnell gehen.
Du hast jetzt ganz schön schon so mit Analogien gearbeitet, um uns und den Zuhörerinnen und Zuhörern das so ein bisschen greifbarer zu machen. Ist das auch so das, wie ihr in eurer kommunikativen Strategie vorgeht? Weil ich glaube, das ist ja auch wirklich eine Herausforderung, ne? Die Themen, die euch umtreiben, in dieser engen Branche greifbar und verständlich zu machen, eben auch über die Branche hinaus, ne? Für die Medien, die Politik oder alle möglichen Stakeholder eben außerhalb eurer Branche.
Genau, das ist extrem wichtig, mit Bildern zu arbeiten. Also meine Aufgabe besteht vor allem darin, den Menschen eben die Zusammenhänge zu erklären. Ich muss nicht erklären, wie das im Einzelnen funktioniert. Das kriegt unsere Branche auch sehr gut hin und das wissen die auch. Aber wenn man darüber hinaus eben die Idee, die dahinter steht, erklären möchte, dann braucht man Bilder und Beispiele, einfache Beispiele, wie man etwas vergleichbar macht. Zum Beispiel Airbnb oder Booking.com oder eben, was ich eben sagte, ImmoScout. Das sind so Beispiele, die viele Menschen sich vorstellen können. Und das muss man so ein bisschen dann auch auf die Logistik übertragen, auch wenn es dann in den Feinheiten etwas anders zugeht, weil wir auch eine reine Business-to-Business-Plattform sind. Ne? Also es kann kein Privatmensch jetzt irgendwie sagen, ich habe ein Möbelstück von Hamburg nach München, kann mir das jemand transportieren? Also das ist nicht unsere Aufgabe. Aber daran, an diesen Beispielen kann man das, glaube ich, manchmal ganz gut erklären.
Im Vorgespräch hast du uns erzählt, dass ihr ein sehr internationales Team seid. Ihr seid insgesamt mehr als 690 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Aber, und das beeindruckt, ihr seid aus über 40 Nationen. Und du hast uns auch erzählt, dass ihr allein schon im Marketing und der Kommunikation mit 60 Männern und Frauen am Start seid. Und dass ihr da auch in 29 Sprachen kommuniziert. Ich nehme an, in der Kommunikation ist das bei euch auch in eurem eher international und doch dezentral aufgestellten Team mit einer der größten Herausforderungen. Ist da welche jetzt?
Also genau, das ist der Punkt. Also die Tatsache, dass wir in so vielen Sprachen kommunizieren, liegt einfach daran, dass wir auch ein komplexes Produkt haben, was natürlich noch IT-getrieben ist und dass man eben mit Menschen, die das Produkt nutzen sollen, komplizierte Inhalte nur schwer in einer, sagen wir mal, in einer zentralen Sprache Englisch oder sowas darstellen kann. Das heißt, wir haben...
Das wäre mein erster Gedanke gewesen. Warum ist es denn nicht Englisch?
Nun, wir kommen aus der Zeit, in der natürlich gerade Osteuropa einen großen Einfluss auf den Transportbereich genommen hat. Wir wissen, dass viele osteuropäische Frachtführer in Europa fahren. Die Osteuropäer haben auch gar kein Englisch gelernt teilweise in ihrer Jugend. Die haben dann vielleicht Russisch gelernt als zweite Fremdsprache oder eben gar keine. Und deswegen hat es uns von Anfang an veranlasst, zu sagen, wir müssen die Leute in ihrer Sprache abholen. Wir müssen das Produkt, was dann keiner kennt, das war ja neu. Es war ja nicht so, dass wir auf etwas aufsetzen konnten, sondern wir mussten den Menschen erklären, wir haben eine Idee. Und diese Idee könnte so und so funktionieren. Und bitte mach doch mit, auch wenn du letztendlich vielleicht dich in einem Wettbewerb befindest. Und das kann man nur sehr gut, wenn man die Leute wirklich ganz nah abholt, da wo sie sind. Und das war der Grund, warum wir von Anfang an gesagt haben, die Plattform muss in 29 Sprachen funktionieren. Also die Leute müssen den Bildschirm öffnen und sie müssen in ihrer Sprache kommunizieren oder das Ganze sehen. Die Werbung beziehungsweise die Kommunikation mit den einzelnen Leuten muss dem natürlich folgen. Ich kann nicht eine Plattform in Rumänisch anbieten und wenn mich ein rumänischer Kunde anruft, dann sagen, okay, jetzt müssen wir aber Englisch sprechen oder Russisch oder irgendetwas, sondern der möchte dann auch in Rumänisch gesprochen werden, angesprochen werden und erklärt bekommen, was da eigentlich ist. Und das ist für uns eben auch die Herausforderung, dass wir eben nicht nur im Daily Business mit denen in Rumänisch sprechen müssen, sondern wir müssen auch die Werbung für Rumänien so gestalten, dass sie auch in Rumänien ankommt. Ich sage jetzt einfach mal Rumänien, es gibt ja viele andere Länder. Wir hatten zum Beispiel eine Idee, mal Ostern, eine Art Ansprache über Ostereier, Osterhasen und so weiter, wie wir das als völlig selbstverständlich sehen, zu machen. Und dann kamen die Kollegen aus Spanien und haben gesagt, bei uns gibt es keine Ostereier. Und Osterhasen kennen wir auch nicht. Und das ist das, was ich meine in der Kommunikation. Deswegen haben wir auch so viele Leute, damit wir genau das herausfinden. Wo könnten wir in der Kommunikation möglicherweise einen Fehler machen, weil wir sie falsch ansprechen, weil wir etwas völlig selbstverständlich im Deutschen oder im Englischen so verstehen, aber in der Landessprache ist völlig daneben geht. Und es gibt ja auch Beispiele, kennen das alle aus Automobilfirmen, wo eben Autos Namen bekommen haben, die vielleicht, ihr wisst das, was ich meine, ne?
Also
ja,
vielleicht. Die Geschichten sind gemeinhin bekannt.
Und das wollen wir natürlich verhindern. Das soll uns auch nicht passieren. Und das ist der Grund, warum wir so eine relativ große Truppe haben, die uns immer wieder sagt, in dem Land ist vielleicht das eine gute Idee und in dem Land das, aber wir dürfen dabei natürlich die Gesamtbotschaft nicht vergessen. Also wir haben nicht 27 oder 28 oder wie viel auch immer Botschaften, sondern wir haben eine Botschaft. Wir wollen, dass möglichst kein LKW leer durch die Gegend fährt. Wir wollen, dass die Unternehmen sehr schnell zueinander finden und dass sie sich digital austauschen, über Sprachgrenzen hinweg. Das ist die Botschaft. Und die müssen wir aber in unterschiedliche Formen packen. Und dafür habe ich ganz viele ganz fähige Kollegen und Kolleginnen, die genau das für ihre Märkte oder für ihre Bereiche auch hinbekommen.
Ja, ich glaube, das braucht es auch, ne? Das kann man einfach nicht zentralisiert steuern, ne? Weil man eben die lokalen Gegebenheiten und kulturellen lokalen Gegebenheiten.
Ja, wir dürfen ja auch nicht vergessen, dass der Disponent, ich will jetzt gar nicht despektierlich sein, der hat halt seinen Job zu machen. Aber er muss nicht auch noch gleichzeitig IT-Fachmann sein und auch noch was weiß ich, das in der fremden Sprache können. Er muss es einfach relativ schnell für sich begreifen, dass es ein Vorteil ist, das System zu nutzen. Und das kann ich eben am besten tun, indem ich ihn da abhole, wo er sich befindet. Und ich glaube, das ist auch am Ende einer der größten Erfolge von Timocom gewesen. Es gab am Anfang, zu heute noch, natürlich auch Wettbewerber. Aber gerade am Anfang war unsere Internationalisierung, wir haben ja auch Niederlassungen in Polen, Tschechien und Ungarn, wo wir sehr nah an den Märkten sind. Und das hat uns am Ende, glaube ich, auch dazu gebracht, dass wir eine große Akzeptanz hatten, dass Leute sich abgeholt gefühlt haben, nicht gedacht haben, ja, da ist irgendein, heute würde man ja sagen Startup, was da irgendeine krude Idee hat und die sprechen alle nur Englisch miteinander und sind irgendwie ganz hip und so. Das ist gar nicht die Botschaft, die wir senden wollen. Wir sind modern, wir sind aktuell, wir bearbeiten mit KI und allem, was dazugehört, aber wir wollen die Leute da abholen, wo sie sich befinden und auf dem Niveau. Man darf ja auch nicht vergessen, wenn ich mit jemandem in Lettland oder Litauen spreche, für den ist Digitalisierung völlig selbstverständlich. Der fragt gar nicht nach, gewisse Dinge noch über Mail oder Fax zu machen. Und in anderen Ländern ist es wieder so, dass die da noch lange nicht so weit sind. Und trotzdem müssen wir sie einbeziehen.
Kommen wir jetzt zu einem Thema, das dir sehr am Herzen liegt, wie wir aus dem Vorgespräch erfahren haben. Und zwar das Image, das schlechte Image der Logistik bzw. des Straßentransportwesens. Es gibt ja eigentlich kein einziges Produkt, das nicht irgendwann mal auf einem LKW transportiert wurde und das eigentlich reibungslos, ne? Trotzdem, wenn über die Branche berichtet wird, dann eben oft sehr negativ, ne? Stichworte LKW-Staus, Verkehrsrisiken, Dieseldebatte. Dabei sind wir ja alle, also von uns als Endverbrauchern bis hin zum Konzern, abhängig vom Straßentransport. Wie nimmst du diese Kritik wahr? Warum glaubst du denn, dass sich dieses negative Image so hartnäckig hält?
Ja, das ist eine wirklich gute Frage, über die sich die ganze Branche, glaube ich, schon seit vielen, vielen Jahren Gedanken macht. Ich glaube, es liegt sicherlich auch daran, dass in der Öffentlichkeit eben nicht das Positive dargestellt wird, sondern das Negative. Also der Spediteur, der irgendwo in illegale Handlungen, Drogentransporte, Schmuggel, was auch immer verwickelt ist, den nehmen wir so wahr. Aber nicht, weil es in der Realität so ist, sondern weil auch viele Filme, Serien, die Leiche liegt auf dem Speditionshof und der Spediteur hat am Ende irgendwelche illegalen Geschäfte gemacht und so weiter. Das ist ja ein typisches Bild, was mit dem Menschen, die aufwachsen. Und das verfestigt sich natürlich. Die LKWs verursachen Staus, hast du gesagt, sie blockieren die rechte Fahrbahn, die Parkplätze auf den Autobahnen sind vollgestellt. Natürlich liegt es daran, dass wir zu wenig Platz auf Autobahnen haben. Aber die Schuld, dass wir zu wenig Platz haben, zu wenig Parkplätze haben, liegt ja nicht am LKW an sich, sondern an der Tatsache, dass wir dieses ganze System einfach nicht verstanden haben als Gesellschaft, dass wir das ausbauen müssen. Und die Diskussion heutzutage über den Infrastrukturausbau hat ja eben auch viel damit zu tun. Aber es kommt immer wieder das Negative hoch. Ja, die LKWs haben die Brücken kaputt gefahren. Natürlich haben sie die Brücken kaputt gefahren. Aber sie haben es ja nicht gemacht, weil sie Spaß hatten. Es ist ja nicht so, dass ein Spediteur morgens oder ein Frachtführer oder ein Fahrer in den LKW steigt und sagt, oh, heute mache ich mal eine Spritztour mit meinem LKW. Nein, das hat ja konkrete Hintergründe, warum sie das tun. Es ist ein Business, was wir alle brauchen, extrem brauchen. Ich glaube, in Corona haben wir alle gemerkt, was es bedeutet, wenn die LKWs alle zu Hause geblieben wären und nicht durch die Gegend gefahren wären, dann hätten wir nicht nur kein Toilettenpapier gehabt, dann hätten wir gar nichts mehr gehabt. Und das ist so ein langsamer Imagewechsel, den wir vielleicht auch erreichen müssen, dass die Menschen sagen, ja, es ist ein Übel, aber es ist eben ein notwendiges Übel. Und wenn ein Unfall mit einem LKW passiert, dann ist es viel, viel seltener als mit einem PKW. Nur wenn der LKW auf der Straße liegt und drumherum liegen irgendwelche Bierdosen, dann ist das natürlich eine Nachricht. Dann kommt die Presse und filmt und sagt, guck mal hier, die Autobahn für 5 Stunden gesperrt und so weiter. Und das sorgt aber nicht dafür, dass die Leute sagen, ja, das ist doch toll, dass es da LKWs gibt, die Bierdosen transportieren, sondern es wird wieder gesagt, ja, müssen wir auf die Schiene verlagern. Aber ich glaube, alle, die in der Branche sich auskennen, könnt da jetzt eine Stunde drüber erzählen. Die wissen, dass eben Lkw-Transporte in der Regel zwischen 0 und oder zwischen 1 und 300, 400 Kilometern stattfinden und auf die Verlagerung auf die Schiene unter 500, 600 Kilometern überhaupt keinen Sinn ergibt. Das funktioniert auch nicht, zumal wir auch gar keine Gleisanschlüsse haben. Das heißt, wir werden den nicht los, aber wir müssen das Image verbessern. Und diese teilweise ideologisch geführten Umweltdebatten sind da auch nicht sehr hilfreich. Also lass uns lieber darüber diskutieren, wie wir den LKW grüner kriegen, ja, wie wir ihn CO2-neutral kriegen, aber lass uns akzeptieren, dass er da ist. Noch lange. Also so lange, bis wir Waren nicht beamen können, gehe ich mal davon aus, brauchen wir den LKW noch.
Aber arbeitet ihr denn dann auch mit diesen, ja, ich finde, du hast uns jetzt ja schon Beispiele genannt mit diesen eigentlich positiven Zahlen, ne? Dass eben das und das und das so und so, ihr habt ja auch viel Zahlen, mit Zahlen kann man ja auch viel erzählen, schon gut funktioniert und oder ist das dann was, was ihr zwar kommuniziert, aber was dann in den Medien nicht aufgegriffen wird, weil eben keine schlechte Nachricht? Wie sind da die Erfahrungen?
Ja, in der Tat, es ist fast so, dass wenn Presseanfragen kommen, dann kommen sie in der Regel dann, wenn etwas nicht läuft, ne? Also das ist nun mal so, das ist unser Geschäft. Ich glaube, das müssen wir den Zuhörern, die das hier hören, die sich ja für das Thema interessieren, auch völlig klar ist. Das ist bei uns nicht anders. Nichtsdestotrotz, glaube ich, ist ja niemandem mitgeholfen, wenn wir eine Branche verteufeln oder wenn wir nur die negativen Dinge darstellen. Wir müssen ja über positive Dinge sprechen. Wir müssen ja auch gemeinsam Lösungen finden. Und Geld beispielsweise von der Gesellschaft zum Ausbau von Brücken und von Straßen können wir ja nicht verlangen, wenn da keine Akzeptanz existiert. Wenn Leute sagen, nee, die LKWs gehören hier nicht dazu, dafür geben wir jetzt kein Geld aus, dann wird es nicht funktionieren. Und deswegen sehe ich es auch als meine Aufgabe an, nicht nur ein Produkt darzustellen, das ist ein Produkt, ja, okay, aber das Produkt funktioniert natürlich nur, wenn wir auch in Europa die entsprechenden Rahmenbedingungen haben. Und die EU hat einen großen Einfluss drauf. Die EU ist für ein so internationales Produkt wie den Transport, den Straßengütertransport, ein wichtiger Regelgeber oder eine Rahmenbedingungsschaffer. Und da müssen wir natürlich kommunizieren und da müssen wir natürlich auch Geschichten erzählen, sonst erreichen wir die Leute nicht.
Die nächste Frage kommt nicht nur vor dem Hintergrund, dass Sie seit Montag bei mir hier vor der Tür E-Ladesäulen aufgebaut haben, die ich schon seit langem vermisse, weil es hier in der Gegend bisher nicht eine einzige gab im Umkreis von 10 Kilometern. Aber kommen wir mal zu den E-LKWs. Die gibt es ja auch immer mehr. Einer der Kritikpunkte, die Bea ja vorhin auch schon aufgezählt hat, ist ja die Umweltbelastung, also Stichwort dieselbetriebene LKWs. Aber auch bei euch in der Transportbranche gibt es da ja auch einen Umbruch, alternative Antriebe wie der E-LKW, die nehmen ja auch zahlenmäßig zu. Wie willst du als Dienstleister der Branche mit diesem digitalen Marktplatz zu diesem Prozess, zu diesem Umwandlungsprozess beitragen? Und was glaubst du, sind da in der Kommunikation zu diesem Prozess die größten Schwierigkeiten?
Also das technische Problem, also einen LKW CO2-neutral zu machen, das ist erledigt. Das haben wir. Ja, also wir können heute elektrisch fahren, teilweise bis zu 5, 6, 7, 800 Kilometern. Also lange die Fahrzeit eines Fahrers überhaupt funktioniert, kann er fahren, ähnlich wie mit einem Diesel heute auch. Es gibt auch alternative Dieselkraftstoffe, HVO 100. Das sind diese berühmten Kraftstoffe, die aus alten Speiseölen beispielsweise hergestellt werden. Die gibt es aber natürlich nicht in den gleichen Mengen, wie wir heute Diesel zum Beispiel zur Verfügung haben. Muss man aber auch überlegen, ob das eine Alternative ist, sein kann, zumindest übergangsweise.
Oder eine Mischung aus den verschiedenen genannt.
Ja, aber wir haben auch selbstverständlich das Thema E-LKW auf dem Schirm. Aber ein E-LKW, das ist ja nicht wie ein kleiner PKW, sondern der braucht richtig Strom. Der braucht richtig Saft. Und damit er das kann. Und diese entsprechende Infrastruktur aufzubauen, ist eben jetzt die Aufgabe unserer Gesellschaft. Das ist nicht die Aufgabe von Einzelnen, sondern das ist ein gesellschaftliches Thema, denn wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass für E-LKWs extrem viel Strom benötigt wird. Und das zapfen wir nicht einfach so ein bisschen nebenbei ab.
Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass die Batterien, die man dafür in LKWs unterbringen muss, dass die auch eher etwas größer daherkommen als die für einen PKW.
Auch das ist ein Thema, aber das ist jetzt wieder so ein Thema, wo ich sagte Brüssel. Ne? Also Brüssel muss natürlich die Gewichte erhöhen des LKWs, damit er die gleiche Nutzlast hat, aber trotzdem die Batterien mitträgt, weil die viele Tonnen wiegen. Und das ist wiederum eine gesellschaftliche Diskussion. Deswegen, es hängt alles mit allem zusammen. Ja, wollen wir wirklich noch schwerere LKWs haben, die noch stabilere Brücken brauchen und so weiter? Und genau darüber kann man eben nicht einfach sagen, das machen wir jetzt, das ist jetzt beschlossen und wir setzen das um, sondern wir müssen genau überlegen, was setzen wir wo und wann um? Und was ist eine realistische Umsetzungsmöglichkeit? Einen LKW, der zum Beispiel eine Baustelle beliefert, kennen wir von den Autobahnen, da stehen die dann, einer nach dem anderen hat irgendwie Teer geladen oder Steine oder Sand, der fährt im Prinzip nur wenige Kilometer am Tag. Den auf elektrisch umzustellen, der ist jeden Abend wieder zu Hause, ist überhaupt kein Problem. Den Müllwagen umzustellen auf Elektro, der nur in der Stadt fährt, ist in der Regel auch kein Problem. Das können wir alles relativ schnell umsetzen. Das ist nur eine Frage von Geld. Also haben die Stadtwerke genug Geld, um ihre Flotte der Müllwagen in Hamburg oder in München relativ schnell umzustellen. So, das muss zur Verfügung stehen. Die Ladeinfrastruktur in diesem städtischen Bereich, die kriegt man auch noch irgendwo hin. Aber wir haben ja auch LKWs, die, ich sag mal, quer durch Europa fahren, die eben nicht abends wieder zu Hause sind. Die müssen irgendwo geladen werden. Und das ist natürlich in unserem Interesse als Plattform, dass wir dafür sorgen können, dass der genauso wie er eine Rücktour findet, also genauso in der Lage ist, zu sagen, ich fahre von Hamburg nach München und auf dem Rückweg fahre ich aber nicht von München nach Hamburg, sondern von München nach Paris und dann von Paris nach Hamburg zum Beispiel, weil das eben sinnvoll ist, weil das sich so ergibt. Dann muss ich aber Gelegenheit haben, auch in Paris Strom zu bekommen. Und unsere Aufgabe könnte es eben sein, in der Tourenplanung, in der ganzen Überlegung, fahre ich wirklich über Paris? Ist es ein sinnvoller Weg? Oder kann ich ihm nicht eine andere Tour geben, die ihn wieder zu seiner Ladeinfrastruktur zurückbringt? Das machen wir versuchen wir mit künstlicher Intelligenz, die dann eben Routenvorschläge macht und sagt, so, der Umweg über Paris ist vielleicht jetzt nicht deiner, weil er nicht zuträglich ist für die Ladeinfrastruktur. Fahr doch einfach eine andere Tour und der übernimmt die. Und da versuchen wir eben auch dann zu unterstützen, dass dieser technische Change zum Beispiel auf die Ladeinfrastruktur, solange sie nicht so verfügbar ist, wie wir sie bei Diesel kennen, solange er noch in der Übergangsphase ist. Das muss man aber auch den Menschen halt erklären. Wie ich schon eben sagte, ne, am besten anhand praktischer Beispiele oder an Success-Stories am besten, ne, wo das schon funktioniert hat oder wo es gemacht hat, erklären.
Kommen wir nochmal zu einem nächsten Thema, und zwar Diebstahl. Der Diebstahl, der zunimmt, der Diebstahl von Frachtladungen. Darüber hattest du uns ja auch schon berichtet. Und zwar geht es ja darum, dass Frachtladungen nicht wie früher auf Parkplätzen zum Beispiel, wo LKWs dann entführt wurden oder einfach ausgeraubt wurden, stattfindet, sondern dass dieser Diebstahl von Frachtladungen zunehmend durch die schöne Digitalisierung möglich wird, nämlich durch sogenannte Phantomfrachtenführer. Auch so ein schöner Begriff, den ich im Vorgespräch gelernt habe. Nochmal anders gesagt, das Thema Cyberkriminalität im Transportmarkt. Kannst du uns ein bisschen erklären, was gerade konkret da das Problem ist?
Also natürlich haben unsere Unternehmen, größere oder kleinere, mit den klassischen Datendiebstählen zu tun, also Hacking, dass man versucht, an Kundendaten oder Ähnliches ranzukommen. Das unterscheidet uns aber auch nicht von anderen Unternehmen. Aber was ist, glaube ich, nochmal besonders ist das Unternehmen eben nicht nur versuchen, Daten zu klauen, sondern auch Ware. Weil natürlich viele Produkte, die auf LKWs sind, eben auch eine große Attraktivität auf Diebe und Hehler eine große Attraktivität ausüben, sondern die Möglichkeiten, die Digitalisierung oder eben auch das Nichtnutzen der Digitalisierung, besser gesagt, ermöglicht, ist eben in letzter Zeit bei vielen angekommen. Man gibt sich als jemand aus, der man nicht ist. Und wenn man nicht aufpasst, dann kommt der falsche LKW an die Rampe gefahren, sagt, ich bin der sowieso, ich soll hier was abholen. Und dann sagt der andere, alles klar, hier ist die Ware, gib sie ihm auf den LKW und der fährt dann einfach damit irgendwo hin. Und das passiert deswegen, weil eben die Möglichkeit oder das Misstrauen der Einzelnen eben, weil es so gut funktioniert hat in den letzten Jahrzehnten, eben nicht besonders groß ist. Wenn da einer eine E-Mail schreibt und der gibt sich aus als der sowieso, den kenne ich ja, dann wird da nicht groß nachgedacht. geguckt, dann wird das einfach akzeptiert und schon ist der drin. Ja, ähnlich wie beim Cyberkriminalität, wo man auch auf irgendeinen Link draufklickt und schon hat man irgendwie ein Virus auf dem Rechner. Und das nutzen die Unternehmen aus. Vor allem auch dieses Thema Geschwindigkeit. Ich hatte es vorhin schon mal gesagt, das geht alles relativ schnell. Und ja, und dann ist jemand mit einer falschen E-Mail-Adresse plötzlich im System, bekommt die Unterlagen, bekommt die Tatsache, die Daten darüber genannt, wo die Ware abzuholen ist und vielleicht sogar die Papiere gesendet per PDF. Das ist ja alles immer noch im E-Mail-Format meistens. Ja, und dann kann er loslegen. Und wir sagen deswegen, bleibt bitte auf den Plattformen, verlasst sie nicht, weil auf den Plattformen haben die Diebe viel größere Schwierigkeiten, da in die Kommunikation einzusteigen. Wir haben also einen Messenger. Dieser Messenger ist nur innerhalb der Leute, die bei uns angemeldet und geprüft sind. Wir haben ja nur geprüfte Unternehmen. Die müssen sich ja auch entsprechend melden und authentifizieren mit einer Zwei-Faktor-Authentifizierung und so weiter. Und wenn sie darüber kommunizieren, kann das nicht passieren. Aber wie der Mensch halt so ist, er hat irgendwie das gelernt, 20, 30 Jahre lang, dass E-Mail eine tolle Form der Kommunikation ist und dass man da so Anhänge dranhängen kann und dass man das verschicken kann und dass es dann in irgendwelchen E-Mail-Ordnern abgelegt ist. Und den davon zu überzeugen, dass er das zukünftig nicht mehr machen soll, ist halt schwierig, fällt aber inzwischen etwas leichter, eben weil wir diese Geschichte der Diebstähle haben und eben viele Dispositionsleiter, Speditionsleiter eben ihre Mitarbeiter auch klar angeordnet haben, nicht mehr per E-Mail zu kommunizieren, weil es einfach zu gefährlich ist. Und Telefon übrigens auch. Es gibt auch Beispiele, dass schon solche Sprachbots dazu geführt haben, dass sie sich falsche Identitäten bedient haben und dementsprechend dann Disponenten übers Ohr gehauen haben, in Anführungsstrichen. Ja, das müssen wir halt verhindern gemeinsam, weil das ist keine Sache, die irgendwie ein-, zweimal im Jahr passiert, sondern das passiert leider im Moment fast täglich.
Ja, das ist aber auch ein ganz wichtiger Punkt, weil diese Diebstähle durch diese Phantomfrachtenführer, die schaden ja nicht nur euch als Plattform, das natürlich als allererstes, aber sie schaden ja letztlich auch euren Kunden, weil die verlieren ja auf der einen Seite ihre Ware und auf der anderen Seite laufen sie ja auch Gefahr, dass ihr Image geschädigt wird, weil die Ware, die zuvor geklaut wurde, irgendwo auf irgendeinem dubiosen Markt wieder auftaucht und dann beschädigt, minderwertig oder sonst wie weiterverkauft wird. Da kommt auf die natürlich ein mächtiges Imageproblem letztlich zu. Und deswegen ist ja dann, und damit kommen wir zum nächsten Thema vielleicht, die Aufklärung bei diesem Thema Cyberkriminalität und die Prävention eurerseits, die ist, denke ich mal, besonders wichtig. Was macht ihr denn in der Kommunikation, um gegen diese neue Form des, ich sage jetzt mal Anführungsstichlein, meine beiden Hände zeichnen Anführungszeichen in die Luft, Ladungsdiebstahls vorzugehen?
Ja, es ist so, dass wir natürlich jede Menge Leitfäden, Tipps und sonstige Dinge erstellen. Das, was man so klassisch auch macht, 10 Tipps dagegen oder 5 Tipps dafür oder ähnliches, das machen wir natürlich nicht nur allein. Das machen wir auch mit Versicherungen, mit Verbänden, mit Transportverbänden zusammen. Ich halte sehr viele Seminare und Webinare ab, wenn ich eingeladen werde zu dem Thema, gerade bei den Speditionsverbänden. Wir schreiben Newsletter, wir versuchen halt jeden Weg der klassischen Kommunikation, um eben die Menschen aufzuklären. Das gelingt auch eigentlich schon ganz gut, aber wir reden hier über mehrere hunderttausend Transportunternehmen. Wir reden über 1-2 Millionen Transaktionen, die am Tag in Europa durchgeführt werden. Da gibt es immer noch genug Luft für solche Diebstähle, für solche Unternehmen, die das suchen. Das ist ein Prozess, den müssen wir ja langsam oder nicht langsam, den wir schnell angehen, aber er wird nicht schnell umgesetzt komplett. Aber wir werden alles dafür tun, dass das schnell vorangeht. Und übrigens arbeiten wir auch mit den Ministerien, also Land, Bund und so weiter in solchen Fällen zusammen mit den Verfolgungsbehörden. Das ist ja inzwischen auch bei den Polizei und den Verfolgungsbehörden auch ein Thema geworden, also durchaus. Und da kriegen sie auch alle Informationen, die wir da zur Verfügung stellen können. Und wir müssen uns auch in der Branche selber eben noch mehr vernetzen, um eben zum Beispiel ein schwarzes Schaf, was mal irgendwo aufgefallen ist, ja so zu erkennen, dass es eben nicht in einer anderen Plattform dann nochmal wieder sein Unwesen treiben kann.
Ja, ich glaube, da habt ihr viel Arbeit auch für euch und das wird wahrscheinlich so ein ewiger Prozess sein zwischen dem, wie sich die Kriminalitätsformen weiterentwickeln und den Maßnahmen und die Prävention dagegen. Jetzt kommen wir leider schon zum Ende, lieber Gunnar. Das geht immer so schnell, finde ich, unsere Podcast-Zeit. Und am Ende kommt unsere Gamechanger-Frage. Gibt es ein Tool, ein Erlebnis, ein Produkt, einen Menschen, eine Begegnung oder eine Methodik, was auch immer, der, die das für dich in letzter Zeit oder auch schon länger her ein sogenannter Game Changer war?
Also Personen natürlich sehr viele, gerade im ersten Job. Ich glaube, da ist es ja immer ganz entscheidend, ob man in einer Branche bleibt, wie man aufgenommen wird, aber wie man auch Vorbilder oder Leute hat, die ein Wissen angehäuft haben oder übermitteln können, von denen man einfach begeistert ist. Das war bei mir auch so, keine Frage. Ein Game Changer in gewisser Hinsicht war auch der Wechsel in den Verband. Ich war ja vorher sehr operativ auch tätig teilweise im Tagesgeschäft. Da sieht man seine eigenen Aufgaben, seine Probleme, aber man sieht das große Ganze nicht. Und als ich dann in den Verband gewechselt habe, da habe ich eben erst gemerkt, wie stark Logistik, Wirtschaft, Gesellschaft und so weiter zusammenhängen und wie das verzahnt ist und dass das funktioniert, ohne dass es da so eine übergeordnete Stelle gibt. Also es gibt ja nicht den Oberlogistiker, der da irgendwie organisiert und da drüber steht. Das ist so wie bei so einem Ameisenhaufen. Der funktioniert, aber da ist ja auch kein Dirigent, der sagt, du läufst jetzt mal links rum und du läufst rechts rum und so. Und so ähnlich funktioniert auch die Logistik. Da unendlich viele kleine Unternehmen, die unendlich viele Dinge tun, arbeiten ineinander, damit das eben möglich ist, was wir heute haben. Dass wir die Produkte auf dem Tisch haben, dass wir die Waren haben, die wir brauchen zum täglichen Leben, dass wir genug zu essen haben und so weiter und dass wir auch diese Vielfalt haben und auch die Unternehmen produzieren können. Denn man darf ja nicht vergessen, das ist ja nicht so, dass es irgendwie alles in der Fabrik schon da ist. Das muss da ja irgendwie hinkommen und das sind Grundlagen, Grundstoffe, was auch immer. Und das alles ineinander zu bringen, das leistet die Logistik, das leistet der Transport. Und wenn man das mal so versucht, von oben so ein bisschen zu betrachten, ist es einfach sehr faszinierend. Ich zumindest finde es faszinierend. Und ja, ich hoffe, dass ich auch mit meiner Kommunikation darüber oder mit meiner Begeisterung es vielleicht auch schaffe, den einen oder anderen, auch jungen Menschen vielleicht davon zu überzeugen, in dieser Branche zu kommen, die vielleicht nicht das beste Image hat. Das habt ihr oder haben wir ja auch erarbeitet. Aber die vielleicht auch die Chancen sehen. Es gibt kaum eine Branche, die so international ist. Es gibt kaum eine Branche, die so viele verschiedene Facetten hat. Und ich kann wirklich nur ganz viele Menschen auffordern zu sagen, ja, das hat Zukunft, weil Logistik hat es immer gegeben. Ob da früher Segelschiffe übers Meer gefahren sind oder die Römer irgendwelche Ochsenkarren hatten, es gab immer irgendeine Art von Transport und die wird es auch immer wieder geben und diese Branche ist super spannend.
Ich glaube schon, lieber Gunnar, dass du, so wie du es uns heute erzählt und erläutert hast, für die Logistikbranche ein schönes Bild gezeichnet hast. Ein spannendes Bild. Was mir jetzt auch gerade noch hängen geblieben ist, ist der Ameisenhaufen. Den habe ich mir gerade noch notiert. Weil ich finde das deswegen ein schönes Bild, weil es auch zeigt, dass alles irgendwie ineinander greift, jeder seine Aufgabe hat und das ist ein sehr vielseitiger, jetzt ganz konkret auch sehr natürlich international, deswegen auch sehr vielfältiger, aber auch von den Aufgaben und den verschiedenen Stellschrauben, die ineinander greifen, Bereich ist. Ich glaube, das konntest du ganz gut vermitteln. Also ich habe auch jetzt wieder wir haben ja immer sperrig gesagt, trotz dieser für uns ursprünglich sperrigen Begriffe, Frachtenbörse, Spotmarkt, Phantomfrachtenführer und so weiter, ein sehr kurzweiliges Bild, was wir, glaube ich, erhalten haben heute. Vielen Dank, lieber Gunnar.
Ich danke euch ganz herzlich,
dass du heute Gast bei uns warst.
Dankeschön. Hat Spaß gemacht.
Von mir auch ein ganz herzliches Dankeschön.
Ciao.